In jeder Stadt gibt es Straßen, Plätze, Gebäude, Winkel und Ecken, die ganz besonders sind. Viele dieser speziellen Orte findet man in den einschlägigen touristischen Hilfestellungen, aber einige nicht. In dieser Rubrik soll es um Orte in Halle gehen, die eine besondere Ausstrahlung besitzen. Einige dieser Orte stehen im Stadtführer, aber die meisten nicht.
Einer der schöneren Flecken in Halle zum Wohnen ist mit Sicherheit das Kirchtor, dem Botanischen Garten der Martin-Luther-Universität, dem ältesten Universitätsgebäude, glaube ich, auf dem Gelände. Schön grün, Villen, Bürgerhäuser und dergleichen. Das macht das ganz attraktiv. Und dann gibt es hier ein Gebäude, was die Stimmung etwas drückender macht an diesem Ort. Gegenüber von schönen herrschaftlichen Villen ist eine rote lange Mauer, roter Backstein, Porphyr, 4 Meter hoch und dahinter Gebäude, die schon ein bisschen ältlich wirken und ja, amtlich nicht aus dem letzten, sondern eher aus dem vorletzten Jahrhundert stammen. Und das ist das Gefängnis, die Justizvollzugsanstalt Roter Ochse, die eine lange Geschichte hat, sieht man an den Gebäuden, die hinter der Mauer so hoch vorlugen. Und irgendwie sieht es eigentlich eher aus wie ein Museum von einem alten Gefängnis, als ein Gefängnis, das noch betrieben wird. Diese lange rote Mauer, die hier so die halbe Kirchtorstraße verziert, wirkt auf mich nicht sehr einladend. Was ich allerdings witzig finde, hier ist so ein Tor in der Mauer und das Tor ist zur Hälfte auf. Und die Schilder sagen, dass es sich um den Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen, Niederlassung Halle 1 handelt und auch um die forensische Ambulanz. Könnte man jetzt einfach reinstiefeln, wenn man möchte. Oder vielleicht auch rausstiefeln, wenn man möchte. Jetzt haben die natürlich an dem offenen Tor eine Ampel angebracht. Die sagt rot, also geht da natürlich keiner rein. Ist klar. Und eben in dieser Justizvollzugsanstalt sind nicht nur Menschen inhaftiert, sondern hier ist auch eine Gedenkstätte. Ich bin jedenfalls jetzt hier, um immer diese Gedenkstätte anzusehen. Und da bin ich verabredet mit dem Museumspädagogen der Gedenkstätte, mit Michael Fiebig. Der ist Historiker und von dem möchte ich was über den Roten Ochsen an sich erfahren und natürlich auch über die Gedenkstätte mit ihm sprechen. Roter Ochse? Gibt es ja noch gar nicht so lange den Begriff. Der Staat hat es ja nicht gebaut und Roter Ochse genannt. Können Sie uns einen Abriss geben über die Entstehung des Gefängnisses?
Gebaut worden ist das Gefängnis außerhalb der Stadt in den Jahren 1838 bis 1842. Die Stadt war am Botanischen Garten und an dem daneben liegenden Friedhof damals zu Ende. Das nächste feste Gebäude stand dann schon im Amtsbereich der Burg Giebichenstein und war die Burg selber. Also das Gefängnis hat man auf dieses Amtsgebiet gestellt. Man hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, in Preußen einige Gefängnisse zu errichten mit einem besonderen Zweck. Der Rote Ochse war von diesen besonderen Gefängnissen vielleicht noch ein ganz besonderes. Es wurde hier außerhalb der Stadt gebaut und ausschließlich für die Bestrafung mittels Isolationshaft oder Einzelhaft vorgesehen. Man hat zunächst 3 Hafthäuser errichtet. Hier wurden Gefangene verwahrt, die also sehr lange Haftstrafen hatten und die man heute wahrscheinlich als nicht resozialisierungsfähig einstufen würde. Und man meinte, diese Leute am besten damit zu bestrafen, indem man sie streng voneinander isoliert und sie immer psychisch sozusagen psychologisch zurückwirft auf die Beschäftigung mit ihrer eigenen Straftat. Und das würde die dann bessern. Das System hat natürlich nicht gegriffen und nicht funktioniert. Gleichwohl hat es fast 30 Jahre gedauert, bis man es denn wieder geändert hat. Von den 336 Gefangenen, die hier ursprünglich reinpassten, waren relativ schnell alle beisammen sozusagen. Und man hat sich dann mehrere Jahre lang auch Mühe gegeben, dass man diese ideale Gefangenenzahl nicht überboten hat, weil das auch als Vorzeigehaftort galt und man wollte das auch sehr oft vorführen. Erst durch die Revolution von 1848-49 ändert sich das. Die Gefangenenzahlen klettern über Nacht quasi auf fast das Dreifache. Man muss dann schnell reagieren. Man baut ein 4. Hafthaus hinten dran. Seitdem hat der Rote Ochse diese 4 Haftgebäude. Und was man noch braucht, ist ein Gefangenenfriedhof. Denn zu viele Menschen auf zu engem Ort ergab eine relativ hohe Seuchengefahr. Und die trat dann tatsächlich ein. Und wir haben mehrere Cholerawellen im 19. Jahrhundert. Erst in den 1860er Jahren hat man dann Mittel bewilligt bekommen, um endlich ein Krankenhaus zu bauen. Dieses Krankenhaus ist das Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, also die jetzige Gedenkstätte. Dann hatten die hier eine spezielle Abteilung. Die gab es bis 1932. In dieser Abteilung waren Männer untergebracht, die man heute als psychisch beeinträchtigte Gefangene bezeichnen würde. Und dieser Bereich wird 1932 wieder geschlossen. Ist in der Nazi-Zeit, als dieser Haftort ausschließlich für Männer vorgesehen ist, wieder als Lazarett genutzt und wird 1942 nochmal umgebaut und diesmal zu einer Hinrichtungsstätte. Als Richtstätte hat dieses Gebäude funktioniert bis 10. April 1945. Dann kommen die Amerikaner einige Wochen später, ab 1. Juli, gehört der Rote Ochse natürlich zur sowjetischen Besatzungszone. Die Insassen waren jetzt Deutsche, die man dann hier internierte, also ohne Gerichtsurteil festhielt oder dann im Laufe der Zeit von sowjetischen Militärtribunalen, also von den eigenen Kriegsgerichten, aburteilen ließ. 1950 haben wir die nächste Zäsur, kurz nach Gründung der DDR, Anfang Oktober 1949, folgt relativ bald die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR im März 1950, die im Sommer 1950 von den Sowjets erwünschen, einen Teil der Anstalt mitbenutzen zu dürfen. Dem wird im September 1950 stattgegeben. Da sind also dann die Russen noch da und die Staatssicherheit schon. 1952 endet dann diese Koexistenz. Die Russen gehen raus, sie brauchen diese Gebäude hier nicht mehr, nutzen andere. Zumal übernimmt die Staatssicherheit immer mehr Kompetenzen in der politischen Strafjustiz. Für die Staatssicherheit selbst ist der Rote Ochse im Gesamtkomplex eine Nummer zu groß. Aus dem einfachen Grund, weil 1952 die Länder aufgelöst werden in der DDR, eine neue Verwaltungsstruktur kommt. Es gibt jetzt 15 Bezirke. Der Bezirk Halle ist nur der sechstgrößte in der DDR. Dafür wäre das Gefängnis hier ein bisschen zu viel gewesen. Und die bauen sich eine Mauer mittendurch. Ein Teil dann, ungefähr ein reichliches Drittel der Anstalt, gehört dann als Untersuchungshaftanstalt der Bezirksverwaltung Halle des Ministeriums für Staatssicherheit. Der andere Teil der Anstalt wird dem Strafvollzug zugeschlagen und wird in der DDR ein relativ bekanntes Frauengefängnis, das zweitgrößte nach Hoheneck bei Stolberg im Erzgebirge. Und diese Koexistenz bleibt bis 1990.
Jetzt gab es ja mal eine Zeit, in der diese Gedenkstätte den Claim hatte, der auf der Straßenbahn hier an der Haltestelle lief. Und ich erinnere mich jetzt mal an den Spruch, der lautete: Roter Ochse Gedenkstätte für die Opfer der Diktaturen auf deutschem Boden von 33 bis 89. An dem habe ich mich sehr gerieben. Also ich habe mich da furchtbar drüber geärgert. Wahrscheinlich, weil ich DDR-Kind bin. Aber natürlich hat mich das angegriffen, weil ich dachte, ganz sicher gab es Opfer und sicherlich auch nicht wenige. Es gab aus meiner Sicht zwischen 33 und 45 ganz andere und sehr viel mehr Opfer, wenn man von Toten spricht, durch Justiz und Gefängnisse. Und diese Zusammenwerfung in einen großen Satz, in diesem Fall oder sowas, finde ich sehr schwierig. Wie gehen Sie damit um?
Kaum, dass das lief. Also wir hatten einen Text Vorschlag gemacht vor Jahren, den man bei der HAWAG bitte sagen sollte, weil wir überhaupt erstmal Wert darauf gelegt haben, dass wir angesagt werden und in der Straßenbahn, dass die Leute das mitkriegen. Und woher dieser Text dann letztendlich stammte oder zusammengestellt worden ist, können wir gar nicht mehr sagen. Aber die Proteste gab es von Anfang an und wir haben dann relativ schnell versucht, die HAWAG dazu zu bekommen, das wieder zu ändern. Es hat eine ganze Zeit gedauert und ist mit technischen Problemen begründet worden und wir haben immer wieder nachgehakt, bis man es dann endlich geändert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre eine völlig daneben liegende Geschichte, die da angesagt worden ist. Und wir haben auch ganz deutlich im Titel unserer ganzen Ausstellung, auf unserem Flyer, ob wir politische Veranstaltungen machen, sonst wie immer dieses auch stehen, politische Justiz, 33 bis 45 und 45 bis 89. Und wir haben einen fetten doppelten Strich dazwischen, weil wir den Leuten eine Basis erstmal klar machen wollen. Das, was die Nazis angerichtet haben, war die Voraussetzung für alles das, was später gekommen ist. Die Sowjets, die im Sommer 45 kommen, produzieren in der Folgezeit eine Unmenge Unrecht und die Staatssicherheit nicht weniger. Aber die Voraussetzung waren die Verbrechen der Nazis, das muss man erstmal festhalten. Und wenn man dann diese drei Sachen miteinander vergleicht, und man muss ja vergleichen, weil man ohne Vergleiche die Unterschiede nicht findet, dann wird man feststellen, wo die verschiedenen Diktaturen, erst die Nazis, dann die Sowjets und das, was die mit Mitteln der Justiz hier durchsetzen, ist nichts anderes als eine Diktatur. Und dann das, was die SED mit Hilfe ihrer politischen Justiz und des Ministeriums für Staatssicherheit macht, ist auch eine Diktatur. Wo die Unterschiede eigentlich liegen, dann wird man sehen, wo die Unterschiede auch im Alltagsleben der Leute liegen. Welche Methoden wenden die unterschiedlichen Diktaturen an? Denn man muss ja eins festhalten. Wir machen das ja nicht, um alte Geschichten zu erzählen, sondern wir wollen auch versuchen, was zu transportieren. Wo ist eigentlich der Wert, dass wir das hier erforschen für die Gegenwart? Der Wert liegt darin, zum einen, dass wir die Opfer ehren müssen, die in den verschiedenen Zeiten zu Opfern gemacht worden sind und wurden. Aber der Wert liegt vor allen Dingen darin, zu gucken, wer waren denn die Täter? Wer hat an welcher Stelle dazu beigetragen, dass es funktioniert hat? Das sind nicht die Henker und die Richter, die sind das letzte Glied. Aber wenn ich mir hier die Hinrichtung im Roten Ochsen angucke, da ist die komplette Stadtverwaltung involviert, vom Jugend- und Fürsorge übers Grünflächen und sonstige Verwaltungsämter. über die Leichenwagenfahrer, über die Krematoriumsmitarbeiter, über die Seelsorger in den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen, über die Anatomie, über die Gerichtsmedizin, über die Zoologie, die hier Leichen sich hergeholt haben und so weiter und so fort. Jeder hat an seiner Stelle funktioniert und niemand oder ganz wenige haben was dagegen getan. Und das ist das Interessante, das herauszufinden, denn das muss man in die Gegenwart transportieren. Was jeder beigetragen hat, wo die Schmerzgrenze auch für jeden erkennbar hätte liegen müssen. Und das ist das, was man wieder in die Gegenwart drüber nimmt. Wie viel macht man heute eigentlich mit, wo man eigentlich innerlich sagt, Moment, das sollte ich jetzt lieber sein lassen. Dafür können solche Gedenkorte, glaube ich, von einem gewissen Wert sein. Mhm. Es gibt ganz viele alte Gefängnisse in Deutschland, aber nur zwei haben eine Gedenkstätte dran. Und ich sage immer, theoretisch müssten die eigentlich alle eine haben, weil sie alle eine Rolle gespielt haben in der Nazi-Zeit.
So, wieder draußen aus der Gedenkstätte Roter Ochse. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde mir die Zeit genommen, mir die Ausstellung anzugucken. Ich schätze, dass es so 4-5 Stunden bräuchte, um in Ruhe alles gesehen zu haben. Vielleicht sogar viel länger. Die Frage ist, ob man die Kraft hat, möchte ich fast sagen. Denn das ist schon ganz schön mitnehmend. Stark berührt hat mich der untere Teil, wo man sich die ganze Zeit tatsächlich so im Todestrakt der Hinrichtungsstätte bewegt. Was der Herr Fiebig gesagt hat, stimmt. Es ist tatsächlich gelungen, eben nicht auf irgendwas Spektakuläres zu setzen, im Sinne von, das ist die Guillotine oder das hier ist der Richtblock und ähnliches. Das sind recht nüchterne Räume, die modern und hochwertig von den Materialien, die zur Ausstellung benutzt worden sind, Schautafeln und so weiter, wirkt und recht akribisch. Der mittlere Teil ist momentan mit der Sonderausstellung Deserteure und andere Verfolgte der NS-Militärjustiz versehen. Die Wehrmachtsgerichtbarkeit in Hamburg ist das überschrieben, weil auch hier in Halle zum Tode verurteilte Deserteure hingerichtet worden sind. Findet man die Ausstellung jetzt auch hier? Und dann das obere Stockwerk widmet sich dann der Zeit, als das Gefängnis des sowjetischen Militärtribunals gewesen ist. Und der Rest dann der Zeit, in der das MFS-Gefängnis gewesen ist. Immer noch habe ich ein sehr merkwürdiges Gefühl damit, dass das so eine Gedenkstätte ist, die beides im Namen trägt. Aber das liegt wohl tatsächlich in der Natur der Sache. Dieser Ort ist eben durchgehend genutzt worden durch verschiedene Systeme. Die Frage der Qualität nicht an der Opferzahl zu bemessen, da teile ich nicht ganz die Aussage von Herrn Fiebig. Wobei wahrscheinlich der Begriff Qualität an der Stelle ein echtes Problem bedeutet. Welches Maß hat man für Menschenverachtung und Menschenvernichtung? Wahrscheinlich keins. Ich habe das Gefühl, keine Zeit verschwendet zu haben und auch nicht das Gefühl, den Versuch einer Indoktrination erlebt zu haben. Aber es ist eine harte Nuss, die Gedenkstätte Roter Ochse, die auf einen Teil der Geschichte der Stadt Halle verweist, weil das gelingt der Ausstellung ziemlich gut, der Gedenkstätte, das gar nicht so singulär erscheinen zu lassen, wie abgekapselt vom Rest der Stadt, sondern wie eingebunden dieser Ort in die Stadt Halle, in die Region gewesen ist. Und da muss ich jetzt gar nicht die Beispiele von perversen Medizinern nennen, die sich hier in der Nazi-Zeit den Ort für Experimente, Menschenexperimente einrichten lassen haben oder ähnliches. Am Ende ist es durchaus lohnenswert, sich der Gedenkstätte mal auszusetzen. Nicht im Sinne von Didaktik. Ja, es ist nicht der Unterricht, aber es ist schon die Konfrontation mit Geschichte, die an solchen Orten ganz besonders stark wirkt, anders als das Literaturvermag. Und von den traurigen Versuchen von Guido Knopp möchte ich da an dieser Stelle gar nicht erst reden. Und ich möchte auch nicht über die Veranstaltungen reden, die hin und wieder doch auch stattgefunden haben in der Gedenkstätte, an denen dann Veranstaltungen zu politischen Extremismen und Ähnlichem Platz gefunden haben.